Radio SRF.
Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Mit Kopftuch ist auch okay. Das Bundesgericht ist gegen das Verbot an der Schule von Bürgeln. Wir fragen, ist das nun ein Zeichen der religiösen Toleranz oder ein Einknicken vor Multikulti? Dann Juncker und die Spione, weshalb der luxemburgische Regierungschef über den Geheimdienst stolperte. Rot-Grün und die Kanzlerin, warum sich die Opposition an Angela Merkel die Zähne ausbeißt. Und schließlich am Hof des Botschafters.
Good evening, ladies and gentlemen, and dear colleagues. Thank you.
Wie Nordkorea die UNO-Journalisten in Genf umgarnt, ein Erlebnis mit Seltenheitswert. Echo der Zeit am Mikrofon, Ursula Hürzeler. Der Entscheid der Bundesrichter in Lausanne war einstimmig. Zwei muslimische Mädchen im Kanton Thurgau dürfen weiter mit dem Kopftuch zur Schule gehen. Die Grundsatzfrage über das Kopftuchverbot wurde jedoch offen gelassen. Sascha Buchbinder.
Die Thurgauer Schulgemeinde Bürgeln wollte Kopftücher einfach verbieten. In einer Kleiderordnung der Schule, die pauschal Sonnenbrillen, Schirmmützen und Kopftücher aus dem Unterricht verbannt. Und bevor über Kopftücher und Glaubensfreiheit geredet werde, müsse zuerst geklärt werden, wie gefestigt denn der Glaube von zwei Mädchen mit Kopftuch sei. Angeblich fasteten die beiden nicht einmal während des Ramadan. Das Bundesgericht wollte davon nichts wissen. Das Kopftuch sei Ausdruck des Glaubens. Die Schülerinnen hätten sich glaubhaft darauf berufen. Keine Schule habe das Recht, in einer Kleiderordnung das Tragen religiöser Symbole zu verbieten, schon gar nicht ohne gesetzliche Grundlage und ohne dass die Schule erklären könne, weshalb ein religiöses Symbol den Unterricht störe. Das Bundesgericht hält fest, dass ein solches Verbot eine klare gesetzliche Grundlage bräuchte. Die Situation sei hier anders als bei einem ersten Kopftuchurteil des Bundesgerichts, wo einer Lehrerin das Tragen untersagt wurde, eine Vertreterin des Staates nämlich, sei zur Neutralität verpflichtet. Die Religionsfreiheit der Schüler dagegen müsse grundsätzlich geschützt werden. Wie streng das Gericht die Religionsfreiheit schützen will, bleibt jedoch offen. Nach langer Diskussion entschieden die Richter, dass sie keine Leitplanken für künftige Fälle aufstellen wollen.
Sascha Buchbinder. Was eine Befürworterin des Kopftuchverbots zum Urteil aus Lausanne sagt, das hören Sie gleich nach den Nachrichten mit Patrick Seiler.
Bundesrätin Wittmer-Schlumpf hat in Paris das neue Erbschaftssteuerabkommen zwischen der Schweiz und Frankreich unterzeichnet. Das umstrittene Abkommen hilft Frankreich, Erbschaften von französischen Staatsangehörigen zu besteuern, die in der Schweiz wohnten. Weil aus der Schweiz Kritik kam, wurde das Abkommen nachgebessert. Die Schweizer Armee beginnt demnächst damit, ihre Bestände von Streumunition zu entsorgen. Das Verteidigungsdepartement hat eine deutsche Firma damit beauftragt. Wie viel die Entsorgung genau kosten wird, gibt das VBS nicht bekannt. Es handle sich aber um einen Betrag im oberen einstelligen Millionenbereich. Vor einem Jahr hatte die Schweiz ein internationales Übereinkommen gegen Streumunition ratifiziert. In der Schweiz sind im vergangenen Jahr fast 63% der Verbandsbeschwerden von Umweltorganisationen ganz oder teilweise gutgeheißen worden. Das teilt das Bundesamt für Umwelt mit. Damit liegt die Quote noch höher als in den vorangegangenen Jahren. Insgesamt wurden 81 Beschwerdefälle abgeschlossen und dem Bundesamt gemeldet. Davon betrafen 7 Projekte für erneuerbare Energien. Das UNO-Kriegsverbrechertribunal für das frühere Jugoslawien hat eine Anklage wegen Völkermords gegen den ehemaligen Serbenführer Radovan Karadzic wieder aufgenommen. Die Berufungsrichter entschieden, Karadzic müsse sich nun doch für Völkermord an Muslimen und Kroaten im ganzen Gebiet Bosniens verantworten. In erster Instanz war dieser Anklagepunkt aus Mangel an Beweisen gestrichen worden. Nur die Anklage wegen Völkermords in der damaligen UNO-Schutzzone Srebrenica blieb bestehen. Papst Franziskus hat das Strafrecht des Vatikans verschärft. Verbrechen gegen Kinder wie sexuelle Gewalt, Missbrauch und Pornografie können nun mit bis zu 12 Jahren Haft bestraft werden. Ebenfalls ins vatikanische Strafrecht aufgenommen werden Verbrechen wie Folter, Völkermord und Terrorismus. Zudem werden internationale Standards gegen Geldwäscherei und Korruption eingeführt. In Russland hat ein Gericht den verstorbenen Anwalt Sergei Magnitsky wegen Steuerbetrugs schuldig gesprochen. Das Strafverfahren war international als absurd kritisiert worden. Menschenrechtler werfen der russischen Justiz vor, mit dem Prozess den Ruf des regierungskritischen Anwalts nachträglich beschmutzen zu wollen. Magnitsky war 2009 in der Untersuchungshaft gestorben, woran ist ungeklärt. Das Moskauer Gericht verurteilte zudem Magnitskys früheren Chef William Browder in Abwesenheit zu 9 Jahren Lagerhaft wegen bandenmäßiger Steuerhinterziehung. Die EU-Kommission hat bei Razzien in mehreren Ländern die Büros von Telekomfirmen durchsucht. Es gehe um den Verdacht von Preisabsprachen oder des Missbrauchs der Marktmacht im Internetgeschäft, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Preis- und Marktabsprachen zum Schaden von Kunden sind in der EU streng verboten. Es drohen Bußen von bis zu 10% des Jahresumsatzes. Die deutsche Baumarktkette Praktika steht vor dem Ende. Die Firma hat die Bilanz deponiert und in Hamburg ein Insolvenzverfahren beantragt. Damit müssen in Deutschland rund 18.000 Angestellte um ihre Stelle bangen. Von der Insolvenz nicht betroffen sind die 132 Max-Bar-Märkte in Deutschland und das internationale Geschäft des Konzerns. Die Schweizerische Nationalbank SNB hat in Singapur ihre erste ausländische Niederlassung eröffnet. Den Außenposten soll die in Fernost angelegten Devisenreserven der SNB verwalten. Zudem soll er den örtlichen Devisenmarkt überwachen, um intervenieren zu können, falls der Euro unter den Mindestkurs von 1.20 Franken zu fallen droht. Gut 12% der SNB-Devisenreserven von insgesamt 430 Milliarden Franken sind in Fernost angelegt. Der deutsche Marcel Kittel hat die 12. Etappe der Tour de France von Fougères nach Tours gewonnen. Kittel gewann im Sprint des Feldes knapp vor dem Briten Mark Cavendish. Der Brite Chris Froome bleibt an der Spitze des Gesamtklassements. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.986 Punkten plus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.434 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu 1.23,90 Franken gehandelt und der Dollar zu 95,00 Rappen. Das Wetter. Morgen ist es trotz Biese oft sonnig bei 26 Grad. Im Süden gibt es einige Schauer und Gewitter bei 29 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News mit diesen Themen. Der bedeckte Kopf und die Würde der Frau. Wir fragen eine Muslima, wieso sie in der Schweiz ein Kopftuchverbot will. Und wir schauen nach Ägypten, wo manche Männer jede Scham verlieren. Dann die Macht der Geheimdienste. Jean-Claude Juncker sollte sie kontrollieren und wurde selbst Opfer. Gemeinsam in die Offensive. Rot-Grün macht sich Mut für den Wahlkampf. Es ist der Mut der Verzweiflung. Und allein gegen alle. Nordkorea fühlt sich unverstanden und will sich erklären. Ein Versuch mit beschränkter Wirkung. Echo der Zeit. In der Schweiz können Mädchen also weiterhin mit dem Kopftuch zur Schule. Die Behörden dürfen das nicht verbieten, hielt das Bundesgericht fest. Damit erklärten die Richter das Vorgehen der Thurgauer Gemeinde Bürglen für ungültig. Saida Keller-Messali ist Präsidentin des Forums Fortschrittlicher Islam. Für sie ist das Urteil aus Lausanne eine herbe Niederlage. Ich habe sie gefragt, was sie denn als Muslima daran störe.
Es stört mich eigentlich, dass man Mädchen aufzwingen kann, ein Kopftuch zu tragen, um in die Schule zu gehen.
Also für Sie gibt es keine Mädchen, in diesem konkreten Fall 17-Jährige, die von sich aus ein Kopftuch tragen wollen, ganz einfach, weil es in ihrem Umfeld so gehandhabt wird.
Es ist sehr selten, dass Mädchen oder Minderjährige sich völlig freiwillig für das Kopftuch entscheiden. Der Hauptmotor ist meistens, dass die familiäre Atmosphäre, die Erwartungen der Eltern, ihre Sicht und vor allem auch ihr Bild von einer tugendhaften Frau bzw. einem tugendhaften Mädchen.
Nun werden Kinder ja von ihren Eltern nach ihren eigenen Wertvorstellungen und Traditionen erzogen. Ist es da nicht logisch, dass streng Religiöse auch auf das Kopftuchtragen bestehen?
Ja, ich verstehe es auch, aber ich möchte es auch ein bisschen debattiert haben, denn das Kopftuch ist nicht ein religiöses Gebot des Islams, sondern eine Tradition, die zurückverfolgbar ist bis in die Antike, also vorislamisch, und eine Tradition, die man auch findet im Judentum, im Christentum und die einfach so weitergegeben wird von Generation zu Generation, ohne je hinterfragt zu werden.
Muss die Schule in der Schweiz nicht multikulturell sein, also das Abbild der Gesellschaft und quasi vorleben, was religiöse Toleranz eben in einer Demokratie bedeutet?
Ganz bestimmt. Umso mehr sollte die Schule eigentlich frei sein von religiösen Zeichen, damit eben dieser Rahmen auch gegeben ist für alle Kinder, unabhängig von ihrer religiösen Herkunft.
Ein bedeckter Kopf ist für Sie persönlich also störender als jetzt im Sommer zum Beispiel ein tiefer Ausschnitt und Shorts?
Es ist ja nicht nur das Störende, sondern das, was man diesem Kopftuch eigentlich zuspricht. In fundamentalistischen Kreisen bedeutet das Kopftuch bei einem Mädchen Geschlechtsreife. Das heißt, man macht eigentlich aus einem Kind eine erwachsene Person. Und das ist höchst problematisch. Das ist auch eine Sexualisierung des Mädchens, die nicht hinnehmbar ist.
Eben Stichwort tiefer Ausschnitt, freier Bauch. Ist das nicht auch eine Sexualisierung, die die Mädchen aber zum Teil eben selbst wählen?
Ja, das ist es bestimmt. Aber ich glaube, dass hinter dem Kopftuch eben vielmehr ein gewisses Bild der Frau eingepackt ist. Die Frau hat sich laut gewissen Lesarten des Islams, hat sich einfach schamhaft zu benehmen. Das heißt, sie muss ihr Blick senken vor Männern, sie muss ihren Körper verdecken. Das heißt, sie hat gar keine Möglichkeit, auch frei über ihren Körper verfügen zu können.
Für sie ist Kopftuch gleich Zwang. Wie mehrheitsfähig ist denn diese Position innerhalb der muslimischen Gemeinschaft?
Gerade was heute in der Welt abgeht, in den arabischen Ländern, also eine Entwicklung, die ich von sehr nahe beobachte, gibt es sehr viele Frauen, die sich gegen das islamistische Programm stellen und gerade dafür einstehen, dass sie eigentlich frei über ihren Körper verfügen können. Nur um zwei Beispiele zu nennen. Es gibt eine junge Frau aus Ägypten, eine andere junge Frau aus Tunesien. Die haben sich sogar nackt, eine im Internet gezeigt, die andere ganz real und auf ihrer Brust geschrieben, mein Körper gehört mir. Das ist ein Ausdruck davon, dass viele Frauen darunter leiden, dass sie nicht frei über ihren Körper verfügen und bestimmen können. Und das Kopftuch ist ein Teil von dieser ganz komplexen Debatte.
Nun gibt es ja aber auch viele muslimische Frauen, die diese Aktion der Femenbewegung ablehnen, die sagen, für uns ist das Kopftuch, bei manchen sogar die Burka, ein Schutz. Was sagen Sie denn dazu?
Ich kann das akzeptieren. Ich respektiere auch diese Haltung. Ich teile sie nicht, weil was heißt ein Schutz? Wir sind als Menschen nun mal exponiert in dieser Welt. Und das, was man als Schutz verkauft, ist oft ein regressives Verhalten. Das heißt, in einem Kokon bleiben zu wollen, ohne in irgendeine Form des Austausches mit der Außenwelt zu kommen, das kann sehr problematisch sein und es vermittelt eben ein Bild der Frau, das nicht zeitgemäß ist. Das heißt, ein Bild, dass die Frau nicht fähig ist, alleine in der Welt zu sein und sich mit der Welt eben so in einen Austausch zu treten, so wie es eben ist, so wie es zu unserer Condition Humaine überhaupt gehört, dass wir exponiert sind in dieser Welt.
Das waren Einschätzungen von Saida Keller-Messali. Sie ist Präsidentin des Forums Fortschrittlicher Islam. Der Streit ums Kopftuch, um den Schleier oder gar die Burka, kurzum der Streit darüber, wie sich eine züchtige muslimische Frau zu kleiden habe, er erfasst regelmäßig auch arabische Gesellschaften. Eines ist dabei allerdings bittere Tatsache. Egal wie stark sich eine Frau auch immer verhüllt, vor sexuellen Übergriffen ist sie nicht gefeit. Revolution hin oder her. Aus Kairo, ARD-Korrespondentin Aurelie Winkler.
Zwei Tage lang sollten die Ägypter twittern und auf Facebook eintragen, wie sie sich Ägypten erträumen. Aufgerufen dazu hat HarassMap, eine Organisation gegen sexuelle Belästigung. Und viele haben mitgemacht. Wir wollen nicht 100-mal überlegen, bevor wir auf die Straße gehen, was sollen wir anziehen, welches Verkehrsmittel benutzen, wie gehen, wie Beleidigungen und Belästigungen vermeiden, twittert eine Frau. Eine andere schreibt, ich träume von einem Ägypten, in dem ich auf der Straße Männer anlächeln kann und nicht mein abweisendes Gesicht aufsetzen muss. Und auch viele Männer haben sich beteiligt.
Ich träume von einem Ägypten, in dem niemand wegen seines Geschlechts benachteiligt wird, wo es kein starkes oder schwaches Geschlecht gibt und keinen Platz für sexuelle Belästigung.
Auf harassmap.org findet man, wie der Name schon sagt, eine Karte. Auf dieser Karte ist markiert, wo in Ägypten Fälle von sexueller Belästigung gemeldet wurden. Auf dem Tahrirplatz zeigt die Karte einen großen roten Fleck. Sexuelle Belästigung ist in Ägypten ein Alltagsproblem. Laut einer ägyptischen Studie von 2008 haben 83% der ägyptischen Frauen diese Erfahrung schon gemacht. Bei Großdemonstrationen hat das Problem inzwischen eine neue Dimension.
A mob of people circling a woman, touching her up.
Ein Mob von Leuten, die eine Frau einkreisen, sie anfassen, ihre Brüste begrapschen, in ihren BH und in ihre Hose fassen, sie an den Haaren ziehen, sie schlagen, ausziehen und 10 Meter über den Boden schleifen.
Up until stripping her naked and dragging her on the floor for 10 meters.
Ein extremer Fall, aber kein Einzelfall. Salma gehört zu einer Initiative gegen Massenangriffe auf Frauen. Das erste Mal wurde eine solche Attacke 2005 bekannt, bei einer Demonstration gegen Mubarak. Nach dessen Sturz gingen die Angriffe weiter. Inzwischen wehren sich die Menschen, vor allem die Jungen. In einem kleinen Raum sitzen etwa 60 junge Leute, die meisten auf dem Boden. Es sind etwa gleich viel Männer und Frauen. Gemeinsam planen sie, wie sie den Tahrirplatz sicher machen können. Ein junger Mann mit Karohemd und gestutztem Bart schreibt die verschiedenen Aufgaben auf eine Tafel. Es gibt mehrere Hotlines von verschiedenen Mobilfunkanbietern. Bei denen kann man anrufen und melden, wenn eine Frau belästigt wird. Die Nummern stehen auf Facebook und Twitter. Das Eingreifteam hat dann die Aufgabe, die Frau rauszuholen, wenn sie umzingelt ist. Das Sicherheitsteam versorgt sie anschließend. Es klingt ein bisschen wie die Vorbereitung auf einen Kampf. Die gezielten Angriffe auf Frauen sollen sie vom Tahrirplatz vertreiben und die Demonstrationen in ein schlechtes Licht rücken, sagt Salma.
It is part of our job to resist.
Es ist Teil unserer Aufgabe, dem entgegenzutreten, so wie wir gegen jede Form von Unterdrückung vorgehen und gegen jede Art von Einschüchterung. Das gehört zur Revolution und zu dem Versuch, das Regime zu besiegen.
Er hat sich lange gewehrt, am Schluss aber warf er das Handtuch. Jean-Claude Juncker tritt als Regierungschef von Luxemburg zurück. Gut möglich allerdings, dass es ein Abgang durch die Drehtüre ist, dass er bei den Neuwahlen im Herbst erneut antritt und sogar gewinnt. Jetzt aber ist Jean-Claude Juncker zunächst einmal weg, gestolpert über eine undurchsichtige Geheimdienstaffäre. Urs Bruderer kennt die Details. Er hat den Untersuchungsbericht gelesen.
Viele vergleichen diese Affäre mit einem Spionage-Thriller. Ging es in Luxemburg tatsächlich zu, wie in einem Agentenfilm?
Ja, aber in einem schlechten Agentenfilm. Es ist vieles in diesem Bericht, was man in einem normalen, modernen Staat nicht erwarten würde. Und das ist doch sehr besorgniserregend.
Das sagt Jan Baden, Präsident von Transparency International in Luxemburg. Tatsächlich breitet der Bericht die ganze Palette von Affären, Mauscheleien, Skandalen und Skandälchen aus, die es in Geheimdiensten nur geben kann. Luxemburg hat jetzt zum Beispiel seinen Fischenskandal. Der Geheimdienst hat bis in die 90er Jahre tausende Bürger und Organisationen bespitzelt. Kommunisten, Linke, Grüne, Studenten, Friedensaktivisten, die katholische Arbeiterjugend, Caritas und. Ein Geheimdienstchef wohnte in einer vom Geheimdienst bezahlten Wohnung. Einer gründete, kaum aus dem Dienst, seine eigene private Spionagefirma. Man handelte mit Autos, ließ sich Ferien offerieren und bot im Gegenzug Beeinflussung der Regierung an. Und?
Mein Bauch sagt mir, dass sicherlich noch nicht alles aufgedeckt worden ist.
Doch all diese Fälle hält Baden noch für vergleichsweise harmlos.
Was aber beängstigend ist, ist, dass anscheinend durch Leute des Geheimdienstes die Justiz und der Staatsanwalt überwacht worden ist und dass Bestreben angenommen worden sind, um in einer pädophilen Affäre gegen den Staatsanwalt zu ermitteln, obwohl keine Elemente vorliegen oder vorlagen, dass der in eine solche Angelegenheit überhaupt verwickelt ist. Und das wirft doch sehr viele Fragen auf.
Sogar Regierungschef Juncker wurde bespitzelt. Der Geheimdienstchef persönlich soll ein Gespräch mit Juncker insgeheim aufgenommen haben mit einer verwanzten Uhr. Und in diesem Gespräch, wie auch in den unliebsamen Ermittlungen des Staatsanwaltes, ging es immer um dasselbe. Eine Serie von Bombenattentaten in den 80er Jahren, die bis heute nicht aufgeklärt ist. Es hält sich aber hartnäckig die Theorie, dass die staatlichen Institutionen selber und der Geheimdienst diese Bomben gelegt haben, um in Luxemburg einen politischen Rechtsruck auszulösen und den angeblich drohenden Aufstieg des Kommunismus zu verhindern. Der Bericht des Parlaments gibt dieser Theorie des Staatsterrors neue Nahrung. Die Theorie wird auch durch Indizien genährt, dass der Staatsanwalt bei den Ermittlungen im Bombenlegerfall noch vor wenigen Jahren vom Justizminister und von hohen Polizeibeamten gebremst wurde. Der damalige Justizminister, es ist der heutige Finanzminister Luc Frieden, und die Polizeibeamten bestreiten das zwar, aber...
Es scheint aber dennoch so zu sein, dass versucht worden ist, die Ermittlungen klein zu halten, und man darf auch nicht vergessen, dass über diese Geschichte der Bombenlegerattentate und der damalige Polizeipräsident 2008 seinen Posten räumen musste. Also es geht hier schon um gravierende Angelegenheiten und Vorwürfe, die man machen muss.
Auch wenn, wie Jan Baden vermutet, diese Bombenlegergeschichte vielleicht nie aufgeklärt werden kann. Denn eines beweist der Bericht des Parlaments über das Treiben des Geheimdienstes seines Erachtens ohne jeden Zweifel.
Der gravierendste Teil für mich ist eigentlich, dass man sieht, dass die demokratischen Institutionen nicht funktioniert haben.
Auch ein Geheimdienst sei einer Kontrolle unterworfen. In Luxemburg hätten das Parlament, das Justizministerium und Regierungschef Juncker den SREL überwachen müssen. Doch keines dieser Kontrollgremien habe funktioniert. Keines. Darum beantwortet Baden die Frage, ob Juncker jetzt vom Parlament zu Recht zur Verantwortung gezogen wurde, weder mit Ja noch mit Nein, sondern mit einem
Jein. Es ist insofern richtig, dass er politisch verantwortlich ist für einen Dienst, der ihm untergestellt ist. Es ist allerdings so, dass er sicherlich nicht der Einzige ist, der hier Verantwortung zu tragen hat. Es ist auch so, dass es ein parlamentarischer Kontrollausschuss gab. Der hat sicherlich auch nicht funktioniert und der besteht auch aus den anderen politischen Parteien.
Versagt hat also nicht der Mann an der Spitze allein, versagt hat das System. Darum brauche Luxemburg jetzt weit mehr als Neuwahlen, sagt Jan Baden. Luxemburg sei ein kleines Land, jeder kenne jeden. Das könne ein Vorteil sein. Die Geheimdienstaffäre zeige die Nachteile der Kleinheit auf.
Wir benötigen demnach eine bessere Abgrenzung von Influenzen, die genommen werden können und die in großen Ländern nicht so gut genommen werden können wie in Luxemburg.
Er denkt an eine unabhängige Kontrolle der Behörden, die zum Beispiel von der Zivilgesellschaft wahrgenommen werden könnte. Jan Baden von Transparency International hofft, dass diese Idee sich jetzt durchsetzen kann. Er rechnet aber nicht damit.
Ich habe meine Zweifel daran, weil wie in manchen Ländern, und da ist Luxemburg sicherlich keine Ausnahme, man oft Tendenz hat, nachdem jetzt dieser politische Sturm vorbei ist, zu einer neuen Tagesordnung überzugehen und die Dinge, die nicht vollends aufgeklärt worden sind, unter den Teppich zu kehren.
Das war ein Beitrag von Urs Bruderer. Es ist 18 Uhr und gleich 25 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und es geht weiter mit rot-grünen Höhenflügen und verqueren Welterklärungen. SPD und Grüne kämpfen gegen den Strom. 10 Wochen vor der deutschen Bundestagswahl kommen sie zusammen auf weniger Stimmen als die CDU für sich allein. Es sieht also gar nicht gut aus für die Opposition. Heute haben die Spitzenkandidaten beider Parteien, Peer Steinbrück und Katrin Göring-Eckardt, versucht, wieder etwas Boden zu gewinnen. Kasper Selk über ihre Aussichten.
Rummel in der Berliner Bundespressekonferenz. Peer Steinbrück und Katrin Göring-Eckardt stellen sich für Dutzende Kameras vor große Plakate, auf denen ein landesweiter Mindestlohn von 8,50 Euro gefordert wird. Eine populäre Forderung, aber erstens nicht neu und zweitens hat die bisher nicht gewirkt. Deswegen gibt Steinbrück noch einen drauf und verspricht nicht nur den Mindestlohn irgendwann, sondern
dass ein Inkrafttreten eines entsprechenden Mindestlohngesetzes zum 1. Februar 2014 erfolgen könnte.
Motto: Mit uns wird's nicht nur besser, sondern es wird sehr schnell besser für die 6 Millionen Deutschen, die immer noch weniger verdienen als 8,50 pro Stunde. Sein Problem: Angela Merkel hat den Braten schnell gerochen. Als SPD und Grüne mit diesem Slogan Mindestlohn kamen und dabei auf gute Reaktionen stießen, hat sie, einmal mehr, ihre Opposition gegen eine rot-grüne Forderung aufgegeben und einfach etwas Ähnliches versprochen. Lohnuntergrenzen, welche aber von Region zu Region einzeln auszuhandeln wären. Damit hat sie dieses starke rot-grüne Thema weitgehend neutralisiert, zum Ärger von Steinbrück.
So, nun kommt Frau Merkel, die rhetorisch wieder einen Begriff in die Welt setzt, der zunächst mal ganz faszinierend klingt. Aber wenn man den hinterfragt, stellt man fest, dass der rhetorisch nur in den Vordergrund gestellt worden ist, damit letztlich alles so bleibt, wie es ist.
Mag sein, aber hilft nichts. Also versucht man beim rot-grünen Auftritt heute auch auf anderen Feldern zu punkten. Beispiel die amerikanische Datenschnüffelei. Frau Merkel wiegelt bei diesem Thema ab, rot-grün gibt entsprechend Gas. Katrin Göring-Eckardt fordert, die Gespräche über einen Freihandelsvertrag müssten sofort abgebrochen werden, bis Klarheit bestehe über die Spioniererei seitens der Amerikaner.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach zur Tagesordnung übergeht. Und das ist ja im Moment der Fall.
Die beiden Spitzenkandidaten geben sich alle Mühe, Angela Merkels Schwachpunkte zu treffen. Mit wenig Aussicht, sagt Professor Manfred Güllner. Der leitet das Meinungsforschungsinstitut Forsa. Güllner meint, der Mindestlohn sei kein Thema, bei dem Rot-Grün noch zulegen könne, sonst wäre das schon lange der Fall gewesen. Auch die Datenschnüffelei sei kein Thema, mit dem sich Mehrheiten beschaffen ließen. Dennoch, sagt er, die SPD könnte sich noch verbessern.
Nach allen Erfahrungen kann man sagen, dass noch etwa 4-5 Punkte Zugewinn möglich sind, wenn man die in der Unentschlossenheit verharrenden früheren SPD-Wähler noch gewinnen kann.
Diese Unentschlossenen müsse die SPD aber in der Mitte suchen, nicht, wie sie selber immer vermute, links. Die SPD habe in den letzten Jahren 10 Millionen Wähler verloren, davon 7 Millionen in der Mitte. Dort müssten die Sozialdemokraten ansetzen. Das taten sie ja auch mit der Wahl Steinbrück, seines Vertreters der Mitte, zum Kanzlerkandidaten. Und der hat erst noch den Vorteil in der ganzen Euro-Krise, dass er als ausgesprochener Finanz- und Wirtschaftsexperte gilt. Wieso wirkt das nicht?
Ein Dilemma von Steinbrück ist, dass seine finanzpolitische Kompetenz, die ja auch von den Wählern durchaus bis heute gesehen wird, eigentlich gar nicht gebraucht wird, weil die Kanzlerin, die zwar keine besondere finanzpolitische Kompetenz hat, dafür sorgt, nach Meinung der Menschen, dass die Euro-Krise nicht niederprasselt auf den Alltag.
Die Kanzlerin wird schon richten, man vertraut ihr. Ihre Beliebtheit ist ungleich viel höher als die Steinbrücks. Die Frage ist, ob ihr das wirklich nützt. Immerhin hat ihre Beliebtheit nichts daran geändert, dass ihre Partei in den letzten 10 Landtagswahlen Wähleranteile eingebüßt hat. Das schon, meint Professor Güllner, aber die Bundestagswahl sei etwas anderes.
Wir haben schon zu Adenauer-Zeiten feststellen können, dass die CDU und auch die potenziellen Wähler bei der Bundestagswahl alle zur Wahl gegangen sind. Das war ihnen wichtig, dass man das wichtigste Amt im Staat, und es ist in Deutschland das Kanzleramt, besetzt. Bei Landtagswahlen sind schon früher viele CDU-Anhänger zu Hause geblieben.
Also auch hier wenig Hoffnung für SPD und Grüne. Wenn man mit Manfred Güllner zudem noch davon ausgeht, dass auch der Koalitionspartner der CDU, die FDP, den Einzug in den Bundestag wieder schaffen werde, dann stehen die Signale für Rot-Grün im September klar auf Rot, nicht auf Grün.
Deutschland-Korrespondent Kasper Selk aus Berlin. Normalerweise kommuniziert das nordkoreanische Regime über dürre Kommuniqués der staatlichen Nachrichtenagentur. Interviews und Pressekonferenzen sind unvorstellbar, Reden der Machthaber ziemlich rar. Wenn also Nordkoreas Botschafter in Genf zu einem Pressegespräch bittet, dann ist das eine Art Jahrzehnteereignis, eine regelrechte Informationsoffensive. Fredrik Steiger hat sich in Pyongyangs Botschaft den kruden Mix aus Friedensangeboten und Drohungen angehört.
Das eiserne Tor steht ausnahmsweise weit offen. Zwei Frauen in bunter Tracht weisen wortlos lächelnd in den begrünten Hof. Keine Ausweis, keine Sicherheitskontrolle. Nicht in der Botschaftsvilla, sondern im modernen Schuhschachtelbau daneben findet die Pressekonferenz statt. Es ist die erste seit vielen Jahren. Eingeladen sind die lieben UNO-Korrespondenten. Der Saal, wo die Konferenz stattfindet, wirkt skurril. Verdunkelte Fenster, Pültchen wie in einer Schule, an den Wänden Gemälde vom großen Führer Kim Il-sung mit strahlenden Kindern und vom lieben Führer Kim Jong-il im Sonnenuntergang. Dazwischen Fotos von startenden Raketen, exerzierenden Schiffen, paradierenden Panzern. Pünktlich auf die Minute erscheint ganz in Schwarz Botschafter So Se-pyeong, kahl, freundlich lächelnd. So. Kameragewitter, denn ein Medienauftritt des Spitzendiplomaten aus Pyongyang hat Seltenheitswert. Als die Fotografen ihn bitten zu posieren, wimmelt er ab. Sein Gesicht sei unwichtig, wichtig sei, was er zu sagen habe.
My face is not important. The topic is very important.
Okay. Dann entschuldigt er sich für fehlende technische Installationen. Es sei unüblich, hier Pressekonferenzen abzuhalten. Oder das, was Nordkorea unter einer Pressekonferenz versteht. Es beginnt ein stündiger Monolog des Botschafters.
The situation in Korean Peninsula was on the critical status of war.
Im Frühjahr sei es in Korea um ein Haar zum Krieg gekommen, und zwar, weil die USA sein Land nuklear bedroht hätten während der Großmanöver mit Südkorea.
This year has reached the full-scale nuclear showdown.
Er spricht gar von einem atomaren Showdown zwischen den USA und Nordkorea. Seither habe sich die Lage zwar etwas beruhigt.
The situation is now coming down.
Seine Regierung sei, kündigt er an, zur Wiederaufnahme der Sechs-Parteien-Gespräche bereit oder zu jeder anderen Form des Dialogs. Allerdings unter Bedingungen. Führten die USA im August tatsächlich gemeinsam mit Südkorea neuerliche Kriegsspiele durch, wie er sie nennt, dann drohe ganz akut ein Krieg. Die USA missbrauchten Südkorea so, Botschafter so, für ihre militärische Expansionsstrategie in Ostasien. Sie würden letztlich, behauptet er, die südkoreanischen Brüder als Kanonenfutter opfern.
The US has a strategic self-interest to make South Korea as a forward base for domination of Asia-Pacific region.
Nordkorea hingegen wolle Frieden, nicht bloß einen Waffenstillstand, sondern ein echtes Friedensabkommen mit Amerika. Warum wohl die USA auf dieses Angebot nicht einstiegen, fragt er rhetorisch.
Why? That I'll just give you as a homework.
Nun, das gebe er den Journalisten als Hausaufgabe mit. Seine mäandrierende Rede gelangt dann zur Entwicklung seines Landes. Zunächst und wider jede Realität beteuert er, Nordkorea baue in gleichem Maße seine Wirtschaft und seine Armee auf. Macht aber schon im nächsten Satz klar, Kanonen sind Pyongyang wichtiger als Kartoffeln. Souveränität sei alles.
We, the government also, try to develop economy. But what is more important is the country. It's independent.
Dank enormer Rüstungsanstrengungen fühlten sich die Nordkoreaner inzwischen sicher. Undenkbar, dass Washington heute seine Heimat angreife, das Risiko wäre viel zu hoch. Um das zu erreichen, seien Atomwaffen unverzichtbar.
The DPRK will never give up its nuclear deterrent.
Man werde die unter Entbehrungen gebauten Atombomben einzig aufgeben, wenn die USA ihren Kurs gegenüber Nordkorea radikal änderten und Sicherheitsgarantien abgäben. Am Ende tut Botschafter So Se-pyeong ein bisschen zerknirscht. Er habe leider lang sprechen müssen, habe deshalb bloß noch Zeit für genau 5 Fragen.
I'll give you the 5 persons only to because I have the other appointment.
Jene nach den Sanktionen beantwortet er entschieden. Ja, sie schmerzten, doch fast Zeit seines Lebens, er sei nun 63, versuchten die Amerikaner seinen Mitbürgern das Leben schwer zu machen. Trotzdem habe man einen großartigen sozialistischen Staat aufgebaut.
Under those sanctions we built today's socialist system.
Der Frage, ob nicht auch China den Verzicht auf Atombomben fordere, weicht er aus. Ob ein neuer Atomtest bevorstehe, sagt er nicht. Und jene nach den Menschenrechten wischt er ruppig beiseite. Hier sei nicht der Ort, darüber zu reden. Besinnt sich dann aber darauf, dass er ja pressefreundlich auftreten wollte.
I can give you the answer, but just that is also a long story. It's better. We'll have another.
Es würde einfach zu lange dauern, darüber zu reden. Das tue man ein andermal. Verspricht er damit eine weitere Pressekonferenz? Vielleicht im nächsten Jahrzehnt?
Freddy Gsteiger. Er ist zurzeit immer noch daran, die Hausaufgaben des nordkoreanischen Botschafters zu lösen. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Eva Gammeter, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf SRF 2, SRF 4 und der SRF Musikquelle.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.